Ja, schönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich riesig, wieder mal bei euch zu sein und zu einem ziemlich herausfordernden Thema zu reden. Ich habe drei Punkte. Erstens Konservensex, zweitens das Original und drittens sexuelle Reinheit. Und wir starten miteinander mit Gebet. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass wir deine Gegenwart geniessen an diesem Sonntag. Einmal mehr. Ich danke, dass wir dir zu Füßen sitzen, von dir lernen. Ich bitte dich, Jesus, dass du messerscharf redest heute Morgen. Dass du trennst, Jesus, was muss getrennt werden. Wiederherstellst, was muss wiederhergestellt werden. Wahrheit in dir sprichst, wo Lüge regiert. Und Freiheit schenkst. Amen. Ja, ich habe euch heute etwas mitgenommen. Tada! Ich sehe es euch in den Augen, ihr würdet am liebsten im Moment vor lauter Begeisterung vom Stuhl aufspringen und irgendein wildes Geräusch machen. Zumindest wenn ihr im 16. Jahrhundert gelebt hättet, wäre das der Fall gewesen. Wild Ananas war im 16. Jahrhundert das Ding gewesen. Der Kolumbus hat sie entdeckt in Amerika, hat sie mitgebracht und die Menschen haben das erste Mal einen Ananas gesehen. Man muss sich mal anschauen, das Aussehen. Ist sie nicht mega schön? Dann die Konsistenz mit dem ganz saftigen und nachher noch der Geschmack, der so süß ist, dass es einfach so zwischen den Zähnen geht. Die Ananas ist darum das Ding gewesen, das Prestigeobjekt. Und alle Könige und höhere Menschen müssen einen Ananas haben. Und darum ist Ananas damals tatsächlich für den Preis von einer Kutsche weggegangen. Ich rede von einem Stück. Es hat damals einen Ananasverleih gegeben. Das heisst, du hast können Ananas auslehnen und die einfach für einen Tag so ein bisschen umtragen. Ein bisschen heutzutage neudeutsch würde man sagen, flexen damit. Es gibt tatsächlich den Lord Dunmore, der hat sein Sommerhaus in der Form von einer Ananas erbaut. Und der bekannte Architekt Christopher Wren hat in London St. John's Cathedral nicht mit einem Kreuz geschmückt, sondern mit einer Ananas. Ja, was ist passiert? Jahrzehnte sind vergangen und die Ananas ist industrialisiert worden. Das bedeutet, es hat plötzlich ganz viel davon gegeben. Und was wir heute haben, ist das da. Für 1,20 Franken im Lidl erhältlich. Diejenigen, die das Original kennen, wissen, das da kommt nie als Original her. Ja, es ist einfach zu bekommen, aber es ist nie so bekömmlich. Ich meine, es sieht weniger schön aus, ich glaube, da sind wir uns einig. Es hat weniger guten Geschmack und vor allem es hat weniger Vitamine drin. Vielleicht denkst du jetzt, was hat jetzt das Ganze mit Sex zu tun? Ja, so ziemlich alles. Gott hat uns die Sexualität als ein exklusives Geschenk gegeben. Ein wunderbares Geschenk, das er uns übergeben hat. Was haben wir Menschen über die Jahrtausende daraus gemacht? Das da. Konservensex. Ist überall einfach zu bekommen heute, aber es ist nicht sehr bekömmlich. Von was rede ich? Ich rede zum Beispiel vom Thema Pornografie. Du ziehst dich irgendwo zurück, allein in einem Zimmer, flüssest vielleicht die Tür ab, schaust irgendwelche Bilder an, musst dann den Verlauf löschen und im Nachhinein empfindest du Ekel von den Sachen, die du angeschaut hast. Oder die ganzen Dating-Apps. Menschen sind heute auf ihrem Smartphone am Umswipen, bis sie einen Körper finden, der ihnen gefällt. Vielleicht gibt es ein Match. Einvernehmlicher Sex. Aber nachher ist es ganz komisch. Weil du weißt nicht so recht, wer in dem Körper ist, den du soeben gebraucht hast. Ja, dein körperlicher Trieb ist zwar irgendwie befriedigend, aber deine Seele ist einfach leer. Oder denken wir an die Werbung. Ich meine, Sexualität nur ein exklusives Geschenk vom Schöpfer. Für was brauchen wir heute Sexualität? Um die minderwertigsten Sachen zu bewerben wie Fast Food. Jetzt muss man sich natürlich fragen, was sind jetzt die Folgen von dem Konservenkonsum, den wir heute in grossen Mengen konsumieren? Was sind die Folgen davon? Zuallererst einmal Thema Pornografie. Pornografie macht hochgradig abhängig. Und es macht nicht nur abhängig, sondern es zerstört das Bild, das wir vom anderen Geschlecht haben. Der grösste Teil der Pornografie ist Frauen. Das bedeutet, eigentlich ist der Blick, wow, eine Frau, ein Ebenbild Gottes, das auf die Herrlichkeit von Jesus Christus hinweist. Doch Pornografie degradiert die Frau aufs Unterste. Das Menschenbild von der Pornografie von der Frau ist ein Loch. Wir wissen heute, dass Menschen, die Pornografie regelmäßig konsumieren, mehr unter Angststörungen und Depressionen leiden. Dann Sex mit verschiedenen Partnern. Ich meine, ich muss das nicht weit ausführen, Intimkrankheiten. Dann ungewollte Schwangerschaften sind Folge, wo wieder eine schlimmere Folge Abtreibung haben oder Identitätsstörungen bei Kindern, weil Kinder spüren ziemlich schnell, ob sie gewollt sind oder nicht. Doch Sex mit verschiedenen Partnern hat noch eine andere, ganz grosse Folge, die viele nicht auf dem Schirm haben. Man weiss heute, wenn zwei Menschen miteinander intim werden, wird ein ganzer Hormoncocktail ausgeschüttet. Unter anderem das Liebeshormon Oxytocin. Das Liebeshormon sorgt dafür, dass zwischen diesen Menschen eine Bindung entsteht. Und ich meine, das ist ja wundervoll. Durch die Sexualität werden also nicht einfach Körper vereint, sondern es entsteht eine tiefere Bindung. Jetzt ist aber das Problem, wenn du dich überall anfängst umbinden, verlierst du deine Bindungsfähigkeit. Ich habe Menschen in meinem Studentenleben kennengelernt, die haben mit so vielen verschiedenen Leuten Sex gehabt, dass die gar nicht mehr bindungsfähig sind. Und das ist eigentlich absurd. Weil die Menschen sagen, ich will meine Freiheit, um mich zu binden, mit wem ich will. Aber gleichzeitig verlieren sie in dieser Freiheit, die Freiheit, sich wirklich zu binden. Man redet heute in der Paartherapie vom Phänomen das überfüllte Ehebett. Da ist jemand, der bindet sich überall ein bisschen und dann sagt er, nein, aber dann möchte ich den Partner fürs Leben haben. Jetzt ist das Problem, da er sich so viel gebunden hat, ist überall etwas von diesen anderen Partnern dabei. Und nachher hockt er mit seinem Partner, den er das Leben verbringen will, im Ehebett. Aber in diesem Bett sind noch ganz, ganz viele andere Partner dabei. Es ist aber nicht nur eine Bindungsfähigkeit, die zerstört wird, sondern es gibt noch etwas anderes mit dem Oxytocin. Und das ist ganz interessant. Wiederum, wenn zwei Menschen intim werden, entsteht nicht nur eine tiefere Bindung, sondern die Menschen können durch das Hormon sich einander annähern. Auch wieder eine super Sache, wenn man den Zukunftspartner vor sich hat und man wird intim, dann bedeutet das, beide Partner können sich einander vom Hirn her besser anpassen, um nachher den Lebensweg zusammenzugehen, oder? Jetzt ist aber das Problem, wenn du überall wieder dich verbindest irgendwo, dann wirst du überall gewissermaßen flexibel. Und der Psychiater aus Kanada, Norman Dutch, schreibt in seinem Buch «Neustart im Kopf», dass genau das Hormon letzten Endes dazu verantwortlich ist, dass in dem Moment die schlimmsten Verletzungen passieren. Wie wenn du einen guten Mensch hast, wo du das Leben verbringst und du wirst nachher, ich sage jetzt mal, anpassungsfähig, ist das super. Wenn du aber überall plötzlich anpassungsfähig wirst und da ist ein Partner bei dir, der es nicht gut mit dir meint, können in dem Moment die zerstörerischsten Kräfte freigesetzt werden, die ein Mensch von innen raus zerstört. Kurz gesagt, Minderwertigkeit ist eine Folge davon, von Leuten, die mit verschiedenen Partnern sich überall einlösen. Dann Dating-Apps. Ich meine, da musst du gar nicht so lange schauen. Vor einem Monat hat SRF ein Doku rausgebracht zu folgendem Thema. Tinder, Bumble, Grindr, wenn Dating-Apps ins Burnout führen. Und dann lese ich weiter. Sie sind erschöpft, also Menschen, die das konsumieren, überfordert und frustriert vom ständigen Swipen und dem Hoffen auf einen Match. Du musst dir vorstellen, du bist ja immer eigentlich auf der Suche nach einem Traumpartner und dann bist du ein Swipen, Swipen, Swipen und da hättest du irgendeinen Körper, der dir gefällt, aber du weißt nicht, ob vielleicht 10 Swipes weiterhin noch ein perfekterer ist. Und darum nennt man das heute die Angst FOBO. das ist Fear of Better Options. Das heisst, du weisst nie, sogar im Date selber, vielleicht gäbe es noch eine bessere Option. Und du hast das andauernd im Kopf inne. Und das führt nachweislich zu Angstzuständen und so innerlichem Stress. Und unter dem leiden viele Junge heute, die darum Burnouts haben. Jetzt, ich könnte noch ganz lang weiterfahren mit den negativen Folgen von Konservensex, aber ich glaube, wir haben den Punkt verstanden. Konservensex ist einfach bekömmlich, einfach zu bekommen, aber nicht sehr bekömmlich. Und was ist jetzt die Folge davon? Die Folge davon ist tatsächlich, dass junge Menschen heute weniger Sex haben. Verschiedene Statistiken deuten darauf hin, dass heutige junge Menschen weniger Sex haben als ihre Eltern und die noch weniger Sex als ihre Grosseltern. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo wir noch nie so viele asexuelle Menschen haben, also Menschen, die gar keinen Sex mehr wollen. Und darum müssen wir uns heute am Morgen die Frage stellen, wie kommen wir wieder zurück zum Original? Oder besser gesagt, wie kommen wir wieder zurück zur Ananas? Zweiter Punkt, das Original. Ich möchte euch mitnehmen zu der ersten Stelle, wo Gott zum Thema Sexualität redet. Und zwar ist das schon im zweiten Kapitel der Bibel. Das finden wir in 1. Mose 2, ab Vers 24. Ich habe euch die Stelle auch mitgenommen. Dort steht Folgendes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Wir haben hier verschiedene Aspekte, ganz kurz. Zum einen, der Mann verlässt seinen Vater und seine Mutter. Wieso muss das nur der Mann machen? Oder? Erste Frage, so Elephant in the Room. Der Punkt ist einfach, und zwar, die Frau hat sowieso das Elternhaus verlassen. Und der Mann hat normalerweise damals sozusagen die Frau in sein Elternhaus geholt. Aber die Bibel sagt dann, nein, Mann, so einfach machst du es nicht. Nicht nur die Frau verlässt ihr Elternhaus, sondern auch der Mann verlässt ihr Elternhaus, damit sie eine neue Einheit bilden können. Es ist also ein Loslösen, oder? Sowohl sozial, ökonomisch, aber auch emotional. Damit man, ich sage mal, der neue Partner ist die erste emotionale Anlaufstelle. Dann seine Frau anhangen. Das hebräische Wort, das anhangen da gebraucht wird, meint wortwörtlich ankleben. Es bedeutet übersetzt einen bindenden Vertrag eingehen. Also zuerst unabhängig werden von den Eltern, oder? Nicht mehr jetzt einfach bei den Eltern wohnen und von den Eltern finanziell leben. Unabhängig werden und dann einen bindenden Vertrag eingehen. Sprich, Eheschliessung. Und nachher haben wir die Sexualität. Wir sehen also in dem Vers, wo man x Sachen dazu sagen könnte, etwas ganz Simples, eine Reihenfolge. Zuerst unabhängig werden, dann heiraten und nachher kommt erst Sexualität. Das wird in der Bibel später nachher noch beschrieben, noch genauer, aber das sehen wir schon im ersten Vers. Dann sehen wir auch, die Sexualität ist zwischen Mann und Frau von Gott geschenkt, im Rahmen der Ehe. Jetzt wären vielleicht gewisse Leute, die solche vom heutigen Zeitgeist besonders prägt sind, ein bisschen aufschreien und sagen, was soll das da? Ist das nicht irgendwo ein... Macht das die Sexualität nicht unwichtig oder ist es abwertend oder so? Das Gegenteil ist der Fall. Gott hat sein exklusives Geschenk von der Sexualität nicht in eine Dose reingepackt, sondern er hat es in den geheiligten Rahmen von einer Ehe reingelegt. Nicht, weil er ein Mindestbild von ihnen hat, sondern weil die Sexualität in seinen Augen so etwas mega fest Wertvolles ist. Und darum ist es in diesem Rahmen inne. Jetzt die Frage, was ist jetzt genau Sexualität biblisch gesehen? Was ist das? Und ich möchte es mit euch auf zwei Ebenen anschauen. Zuallererst einmal auf der horizontalen. Was bedeutet das zwischen zwei Menschen? Und nachher möchten wir noch einen kurzen Abstecher in die Vertikale machen. Horizontal, was bedeutet es? Es hat geheißen im Vers, und Mann und Frau werden eins Fleisch sein. Im Hebräischen meint Fleisch nicht nur Körper im Zusammenhang, sondern auch Seele. Das bedeutet, es findet ein öffentlicher Ehevertrag statt. Juristisch gesehen sind jetzt die Mann und die Frau eins, man nimmt ja sogar auch den Namen an. Und nachher wird jetzt das, was juristisch beim Ehevertrag passiert ist, wird jetzt umgesetzt in die Realität, indem sie tatsächlich eins werden. Wenn wir da eine Frau haben und einen Mann, ich mache es ein bisschen grösser, damit man es auch in der hinteren Reihe gut sieht. Wenn wir da jetzt eine Frau haben und einen Mann, dann bedeutet das, dass die zwei eins werden. Nicht nur ihre Körper binden sich aneinander, sondern gleichzeitig auch ihre Seele. Wenn sie wieder auseinandergehen, Körper, ist immer noch eine seelische Vereinigung da. Also kurz gesagt, das, was die heutige Wissenschaft herausgefunden hat, beschreibt die Bibel schon vor mehreren tausend Jahren. Die Einheit zwischen Mann und Frau sorgt jetzt zu einem etwas, was irgendwie völlig normal ist. Aber eigentlich, wenn man sich überlegt, ist es völlig crazy. Aus dieser Einheit heraus kommen jetzt neue Einheiten. Oder? Und zwar Kind. Ich darf eine Tochter haben, die eins geworden ist. Und wenn ich die anschaue, denke ich mir immer, das ist doch Wahnsinn. Das ist ein Teil von mir und ein Teil von meiner Frau, der irgendwie vermischt ist. Genetisch vermischt. Ich sehe Eigenschaften äußerlich von mir und von ihr drin. Aber gleichzeitig ist es ein neuer Mensch. Also wenn das nicht ein Wunder ist, dann weiß ich auch nicht, was noch irgendwo ein Wunder ist. Aus dieser Einheit heraus kommt tatsächlich auch neues Fleisch raus, wortwörtlich mit Geist und Seele und allem, was dran ist. Man kann also sagen, die Sexualität setzt, was juristisch vorausgegangen ist, mit dem Vertrag jetzt um. Und es ist die tiefste Verbindung, die zwei Menschen eingehen können, sowohl körperlich wie auch seelisch. Der Tim Keller, der ein Buch geschrieben hat zum Thema Ehe, nennt Sexualität, und ich finde das sehr schöner Begriff, eine Bundeserneuerungszeremonie. Also man ist juristisch eins geworden, wird dann mit dem ersten Sex auch seelisch eins. Und wenn man dann immer wieder Sex hat in der Ehe, tut man den Bund feiern, den man geschlossen hat. Das ist also ein Fest vom Bund. Jetzt, was bedeutet es auf der Vertikalen? Und jetzt wird das Ganze ziemlich tricky. Sex zwischen zwei Menschen deutet jetzt auf Gott hin. Und du denkst jetzt, das ist ziemlich weird. Wie soll das auf Gott hindeuten? Der Paulus zitiert im Neuen Testament noch einmal den Vers, den wir am Anfang angeschaut haben, und macht noch eine kleine Bemerkung, die sehr bemerkenswert ist. Und zwar schauen wir das miteinander an, das steht im Epheser 5. Dort sagt er Folgendes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und jetzt kommt sein Kommentar dazu. Dies Geheimnis ist groß. Das griechische Wort Megamysterion. Und jetzt, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Kurz gesagt, was ich da grafisch dargestellt habe, die Vereinigung zwischen Mann und Frau, die deutet auf Jesus Christus und Gemeinde her. Und jetzt denkst du, wie? Wie? Also. Und dafür möchte ich euch ein bisschen mitnehmen, und zwar ins jüdische Denken. Um das zu verstehen, will man kurz ein bisschen eintauchen ins jüdische Denken, und zwar in den jüdischen Hochzeitsritus. Das ist ziemlich interessant, ich werde es euch im Folgenden erzählen, weil für uns ist das recht unbekannt. Was ist damals passiert, wenn sich ein Mann hat mit einer Frau verloben wollte? Mann und Frau haben sich einmal so ein irgendwo um einen Brunnen, natürlich hat es dort auch Leute dazugekommen, mal getroffen, um sich kennenzulernen. Wenn ein Match war, dann ist Folgendes passiert. Der Mann ist ans Haus der Frau geklopft. Die Frau konnte in dem Moment entscheiden, macht sie auf, also geht es weiter, oder macht sie nicht auf, sozusagen Laufpass. Wenn die Frau aufgetan hat, ist der Mann reingekommen. Da muss man sagen, das war nicht einfach die Frau allein, sondern das war noch der Vater der Frau. Das Erste, was jetzt passiert ist, ist, der Mann hat der Frau einen Ehevertrag hergelegt. Und in diesem Ehevertrag ist ganz interessant, ist die Regel gewesen, wenn der Mann jetzt sterben und sie würde heiraten, dann wäre die Frau Erbin vom Mann. Dann ist es weitergegangen, nicht nur ein Ehevertrag, sondern der Mann hat jetzt den Brutpreis so ein bisschen verhandelt. Der Brutpreis hat natürlich auch gezeigt, wie viel Wert Frau in den Augen jetzt von dem Mann ist. Natürlich auch seine Möglichkeit, aber wie viel wert ist er zu zahlen? Das ist dann verhandelt worden. Wenn die Frau und der Vater auch ein Agreement hatten, ist es weitergegangen. Und zwar hat nachher der Mann so eine Art wie einen Kelch für ihn geholt, hat Wein dabei gehabt, hat den Kelch mit Wein gefüllt und hat den Kelch der Frau gegeben. Wenn jetzt die Frau daraus getrunken hat, dann sind sie verlobt gewesen. Verlobung ist damals viel mehr als heute. Eine Verlobung hat damals müssen mit einer Scheidung aufgelöst werden. Also ist viel mehr, auch wenn sie noch nicht verheiratet gewesen sind. Dann hat der Mann, der die Frau daraus getrunken hat, folgenden Satz gesagt. Er hat gesagt, wir werden uns nicht mehr sehen, bis wir nachher an der Hochzeit werden zusammenkommen. Nachher sind sie verlobt gewesen. Und dann ist etwas Spannendes passiert. Der Mann hat es der Frau geschenkt gegeben. Geschenke, das sind Ausdruck von der Wertschätzung gewesen. Und nachher ist der Mann gegangen. Die haben sich wirklich nicht mehr gesehen bis zur Hochzeit. Jetzt ist die Frage, wenn der Mann jetzt rausspaziert ist, was hat der Mann gemacht? Der Mann hat ein Haus gebaut. Und zwar ungefähr 1 bis 2 Jahre, je nachdem wie gut er schon bauen war. Also für Möglichkeiten gehabt, bei mir wäre es wahrscheinlich 4 Jahre gewesen. Der Mann hat nicht gewusst, wenn das Haus genug gut ist. Also wenn er heiraten kann. Der Vater vom Mann hat gesagt, ja, jetzt ist gut, mein Sohn. Nachher, wenn das Haus genug gut war, jetzt müssen wir noch fragen, was hat die Frau in dieser Zeit gemacht? Genau. Die Frau hat in dieser Zeit sich vorbereitet. Zum anderen ist sie regelmäßig in die Mikwe gegangen. Das ist so eine Art wie ein Wasser, wo sie gebadet hat drin. Und sie hat ein Hochzeitskleid gestickt. Selber. Sie hat, sobald sie verlobt war mit dem Wein, sobald sie zum Haus ausgegangen ist, hat sie einen Schleier anlegen. Da haben alle Leute gewusst, okay, die ist jetzt verlobt. Oder? Man nennt das als so wie einfach eine Vorbereitungszeit. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Mann. Nehmen wir an, der Vater vom Mann hat gesagt, jetzt ist das Haus gut genug. Jetzt kommt er und geht die Frau holen. Wenn? Um Mitternacht. Die Frau hat nie gewusst, wann der kommt. Die war wahrscheinlich vielfach noch mit der Öllampe da und hat gehofft, dass das heute passiert, oder? Wenn es so weit war, ist der Mann gekommen und dann sind Schofarhörner ertönt. Das sind so Widerhörner. Dann ist der Mann reinspaziert und Achtung, hat seine Frau auf einem Stuhl oder einer Art Sänfte genommen und hat sie gedreht. Nicht ins zukünftige Haus, lustigerweise, sondern ins Haus vom Vater. Dort war eine Brutkammer eingerichtet und nachher ist das Brutpaar, also da haben sie vorher Hochzeit gehabt, und dann war das Brutpaar 7 Tage lang zusammen gewesen. Haben dort auch miteinander geschlafen. Rundum sind die Leute bereits am Feiern gewesen. Klar. Nach 7 Tagen sind die aus der Brutkammer rausgekommen und dann ist es eigentlich ein Hochzeitsmahl gekommen. Dann war sozusagen der Höhepunkt vom Fest und dann haben sie weiter gefeiert. Also eine ziemlich lange Zeit. Jetzt, vielleicht ist es beim einen oder anderen schon angeklungen, was hat das mit Gott zu tun, mit Jesus und der Gemeinde? Zuallererst, klopfen. Offenbarung 3, Vers 20, Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm feiern. Denn erbe sie. Wir erben nicht irgendwelchen Reichtum, sondern wir werden mal, sofern wir mit Jesus verbunden sind, die Herrlichkeit ererben. Römer 8, 17, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes. Denn der Brutpreis. Wir sind nicht mit vergänglichem Gold und Silber erkauft worden, sondern mit dem teuren Blut von Jesus Christus selber. Die Höhe vom Preis bestimmt den Wert. Wir sind mit dem teuersten Wert erkauft worden. Mit dem Leben vom Sohn Gottes. Wie wertvoll ist Jesus? Unendlich wertvoll. Unbezahlbar. Denn, wie Ritual. Jesus hat seine Jünger, kurz bevor er auf Gethsemane gegangen ist, wo er dann verraten worden ist, ebenfalls einen Kelch gereicht. Die Jünger haben damals gewusst, das ist eine Verlobung. Und Jesus hat gesagt, schaut Leute, das kann man nachlesen in Matthäus 26, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, in meines Vaters Reich. Dann Geschenk. Das griechische Wort für Geschenk ist auch Charisma. Ihr wisst, wo es hergeht. Wo Jesus gegangen ist, als Bräutigam weg, hat er gesagt, und jetzt wird jemand kommen, der Heilige Geist, und der wird euch Charisma Geschenk geben. Das heisst, die Geistesgabe, die wir haben, ist Ausdruck von der Wertschätzung von Gott. Dass wir die brauchen in dieser Zeit, bis er wiederkommt. Dann Haus bauen. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dann die Vorbereitung der Brut. Auf dieser Erde sind wir nun nicht mit Gott verheiratet, sondern erst verlobt. Hosea 2, ich will mich mit euch verloben. Aber in dieser Zeit sind wir wie die Brut. Die Brut, die wartet. Das Thema Heiligung, eine Vorbereitung auf den Bräutigam. Vielfach ist Heiligung so bei den vielen Gemeinden so ein bisschen anstrengend und unangenehm. Jetzt reden wir über Heiligung, oder? Und das hat so negative Vorzeichen. Aber tun wir uns nochmal in die Brut hineinversetzen. Brut, die weiss, jetzt kann sie jeden Moment dann irgendwie in der Kirche jetzt für unseren Kontext im Bräutigam mit den Armen hineinlaufen. Ist das so, oh nein. Ist doch egal, wenn die Haarsträhnen da im Gesicht hängen. Oh, da habe ich Flecken, völlig egal. Die sagt, nein, ich will so schön sein und ich mache bis zum Letzten perfekt und dann renne ich. Okay, rennen ist vielleicht nicht eine gute Idee, aber dann laufe ich gleich freudig so in dem Schritt, dass ich auf ihn zugehen kann, dass er mich in die Arme schließt. Das heisst, es ist etwas Freudiges. Eine freudige Vorbereitung, wo man sich freut. Das ist Heiligung, wie der Bräutigam gleich kommt. Und dann das Kommen um Mitternacht. Jesus hat gesagt, er weiss den Zeitpunkt auch nicht. Nur sein himmlischer Vater. Genau wie der Bräutigam damals. Dann siebentägige Fest. Sieben ist im Hebräischen die Zahl der Vollkommenheit. Das heisst, es findet Hochzeit statt und dann findet die sieben Tage in dieser Brutkammer statt. Das ist die Vereinigung, die nachher stattfindet im Himmel. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Mit was fängt die Bibel an? Mit einer Hochzeit. Sie werden einander anhängen. Mit was endet die Bibel? Offenbarung 19. Mit einer Hochzeit. Das Hochzeitsfest des Lammes. Und jetzt spüren wir die Bedeutung der Sexualität. Was da Vereinigung zwischen Mann und Frau ist, findet nachher im Himmel sein letztes und vollkommenes Ziel, indem wir Menschen mit Gott vereinigt werden. Nach dem Hochzeitsfest des Lammes. Wir sehen also in der Bibel eine grosse Linie, genannt auch Heilsgeschichte, wo am Anfang anfängt, wie wird Jesus übrigens genannt, wenn er kommt, genau der Bräutigam, gemeint die Braut, wo anfängt mit einer Hochzeit und nachher mit einer Verlobung, Bräutigam, Braut, und wo nachher, wenn Jesus um Mitternacht wiederkommt, wenn die Hörner ertönen, zu einer wunderbaren Einheit mit Gott wird führen. Ich mache mir viel Gedanken dazu, aber ich kann euch das letzten Endes nicht erklären. 1. Johannes 3, Vers 2 beschreibt, was dann passiert, wenn wir den Schleier werden gelüftet bekommen und werden Jesus Christus von Angesicht sehen, was dann passiert. Und ich kann euch das nur vorlesen. Es steht dort, meine Lieben, wir sind jetzt schon Kinder Gottes. Die Rede ist von der Verlobungszeit. Es ist aber nicht offenbar, was sein wird. Wir wissen, und jetzt wird beschrieben, was da passiert. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Der Schleier wird gelüpft werden und wir werden Jesus von Angesicht sehen. Und wir werden in dem Moment mit Jesus Christus eins werden. 1. Korinther 13, Vers 13 schreibt, einfach 13, eine vorher schreibt, wir werden Gott erkennen, wie wir selber erkannt sind. Gott weiß jetzt, wie viel Haar wir vom Kopf haben. In dem Moment werden wir so eins werden mit der Gottheit, dass wir ihn erkennen werden, wie er uns selber erkennt. Also das wird eine Vereinheitlichung sein, die so dermaßen wunderschön wird sein, wo das Ziel der ganzen Heilsgeschichte ist. Man kann so mit anderen Worten sagen, die Sexualität auf dieser Erde ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Ist ein Vorgeschmack auf das eigentliche Ziel. Die Vereinigung mit Gott selber. Es ist Verherrlichung Gottes schon jetzt in der Lieblichkeit, wo nachher beim Hochzeitsfest vom Lamm wird das eigentliche Ziel erreichen. Letzter Punkt, sexuelle Reinheit. Die grosse Frage ist, wie ist es jetzt uns möglich, in einem Zeitalter von, ihr wisst, was ich meine, das da, rein zu leben. Also ich meine, du kannst ja nicht einmal, ich will jetzt Dietliken in die Industrie runterfahren, ohne dass du irgendwelche Plakate siehst. Wenn du, keine Ahnung, auf sozialen Medien unterwegs bist, tut der Algorithmus dir wahrscheinlich, keine Ahnung, ob du das bist, irgendwelches Zeug reinspülen oder wenn du Filme schaust. Wie bleibst du sexuell rein? Mein erster Tipp an euch ist, liebe Jesus Christus. Wir haben gesehen, Sexualität und Spiritualität hängen zusammen. Wenn du also deine ganze Liebe Jesus hergibst, hast du genug. Die Welt sagt dir, du bist nicht komplett, wenn du keinen Sex hast. Jesus sagt, du bist komplett, wenn du mich hast. Und das ist ganz entscheidend. Was wir da sehen, ist, die Sexualität ist etwas Schönes, aber es ist gleichzeitig nur ein Vorgeschmack aufs Eigentliche. Das bedeutet, wenn du jetzt keinen Sex hast, verpasst du gar nichts. Wie wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, wirst du das Eigentliche dürfen erleben. Eine Randnotiz: Jesus Christus hat nie Sex gehabt und er hat das erfüllteste Leben gelebt, das man jemals leben kann. Es ist ein Vorgeschmack, ist etwas Schönes, aber es ist wirklich nur ein Vorgeschmack aufs Eigentliche. Und darum, schön, wenn du es hast, überhaupt kein Problem, wenn du es nicht hast. Das Eigentliche kommt noch. Zweiter Punkt, Raum auf. Es gibt so viele Christen, die an Pornografie leiden, die an Selbstbefriedigungssucht leiden. Und ich möchte dich mega ermutigen, aufzuräumen in deinem Leben. Vielfach ist das so mit Scham verbunden, dass irgendjemandem zu offenbaren. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du das Licht reinscheinen lässt, zuerst ehrlich zu dir selber bist und dann ehrlich zu einer Person von deinem Vertrauen, wo das Licht reinscheint, verliert es bereits eine Kraft. Und ich möchte dich da wirklich ermutigen, den guten Kampf zu kämpfen, wie es der Paulus nennt. Weil wir sind Licht. Wir können nicht Licht sein, wenn wir den ganzen Tag irgendwo in unserem Sumpf suhlen und dann das Gefühl haben, dann stehen wir so auf und wir sind völlig verdreckt. Es ist ganz entscheidend, in diesem Punkt rein zu leben. Und nur eines: Fallen ist menschlich. Aber dass es nicht toleriert, dass man dort drinnen verharrt und bleibt, sondern dass man aufsteht, aufrecht und in die Welt rausscheint. Dann möchte ich dir noch sagen, vielleicht ist tatsächlich der Fall in deinem Leben, dass du mit verschiedenen Partnern Sex gehabt hast oder bereits Sex gehabt hast und gar noch nicht verheiratet bist, obwohl du irgendein Gefühl hast, es ist deine Partnerin fürs Leben. Ich möchte dir zusprechen, ja, es gibt die Bindungshormone und es ist schädlich, aber gleichzeitig kann Jesus wiederherstellen. Wenn das bei dir der Fall ist und du hast dich da versündigt, du hast dich auch ganz viel gebunden und du hast irgendwelche Bindungen eingegangen, möchte ich dich mega mutigen, dass du Seelsorge in Anspruch nimmst und dass du das, was andere von dir haben und das, was du von anderen hast, dass du das wieder zurückgibst, geistlich, und es bei den anderen wieder einforderst. Weil die Autorität haben wir zum Binden und Lösen. Und ich möchte dich da mega ermutigen, den Prozess zu machen, weil wir sind Tempel vom Heiligen Geist. Wir können uns das nicht erlauben, dass da irgendwelche Sachen drin sind, die nicht hergehören. Dritter Punkt, ein paar praktische Tipps. Schon der Luther vor 500 Jahren hat uns bezüglich sexueller Reinheit einen Tipp gegeben. Er hat gesagt, schau, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel auf deinem Kopf landet. Aber du kannst verhindern, dass er auf deinem Kopf oben ein Nest baut. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich kann nicht verhindern, wenn ich das Dietliche irgendwelche Blockade gesehen habe, dass ich die gesehen habe, weil ich bin mit dem Auto unterwegs. Aber ich kann verhindern, dass ich diesen Plakat Raum gebe und diese Plakate, sage ich jetzt einmal, auf mein Handy oder auf meinen Desktop hole. Und darum finde ich es matchentscheidend, dass wir Trigger aus unserem Leben entfernen. Wenn du irgendwelche Algorithmen hast, was dir immer wieder reinspült bei den sozialen Medien, lösch einfach Instagram oder TikTok oder was du hast. Wenn du merkst, hey, ich bin versucht, wenn ich im Ausgang bin und alle irgendwie halbnackt um mich herumtanzen, ja, dann gehst du nicht mehr dorthin, ganz einfach. Wir müssen die Sachen ausräumen. Jesus ist krass, er sagt, hey, wenn das rechte Arm dich verführt, hey, nimm ihn weg. Nimm ihn weg. Dass wir rein in den Gedanken sein können. Dann möchte ich dich ermutigen, better to getter. Ich habe selber mal ein grosses Problem mit Pornografie gehabt. Manchmal gibt es so einen Quickfix, Jesus macht mich frei, und es gibt Leute, bam, die sind gerade frei, Halleluja. Aber manchmal erwartet Gott von uns irgendwie noch einen Kampf. Und ich habe gemerkt, allein habe ich keine Chance gehabt. Sobald ich mich aber zusammengeschlossen habe mit meinen Brüdern, wir haben miteinander gekämpft, jeder hat seine Punkte gehabt, bin ich plötzlich frei geworden. Wir sind nie gemacht, um allein zu kämpfen, sondern wir brauchen die Brüder und Schwestern, die uns hilft beim Kämpfen. Ich bin bis heute noch, ist jetzt schon einige Jahre her, mit 8 Brüdern unterwegs, wo wir uns alle 2 Wochen treffen, Sünden bekennen, füreinander beten, einander pushen im Glauben. Und so kommen wir vorwärts. Klar, vielleicht ist es eine Kleingruppe, aber je nachdem ist es auch schwierig, da immer die Hosen runterzulassen, geistlich, wenn ich wüsste, was ich meine. Such dir eine Person von deinem Vertrauen, wo das machen kannst. Ermutigen einander zur Heiligung, wie es in der Bibel steht. Und zum Schluss, Jesus Christus ist der Sieger. Er kann die Bindungen brechen und erwartet wirklich, was in dem Satz steht, wenn euch der Sohn frei macht. Erwartet es. Und manchmal gibt es einen Kampf und der Kampf, der gute Kampf, aber mit der Kraft von Jesus Christus. Und du wirst siegreich sein und Front um Front in deinem Leben können übernehmen. Wie sexuelle Reinheit ist so etwas Wunderschönes. So etwas Wunderschönes in dem Sinne zu leben. Es ist so eine Freiheit. Vielleicht denkst du, sorry, absoluter letzter Gedanke, warum ist jetzt sexuelle Reinheit so wichtig? Ich kann ja auch sexuell unrein in den Himmel gehen. Kannst du. Aber das Ziel ist nie, dass du in den Himmel gehst. Sondern das Ziel ist, dass der Himmel durch dich schon jetzt hierher kommt. Sich ausbreitet, dass Menschen schon jetzt Jesus sehen in dir. Das ist das Ziel. Und darum ist sexuelle Reinheit so wichtig. Und ich lese euch ganz kurz einen Vers vor aus Offenbarung. Da gibt es einen kleinen Hint. Der Text ist sehr reichhaltig, aber nur etwas Kurzes. Thyatira. Ich aber habe dir vorzuwerfen, dass du Isabel gewähren ließest, die sich Prophetin nennt und die als Lehrerin auftritt und meine Knechte dazu verführt, sich der Unzucht hinzugeben. Unzucht ist in der Bibel alles außerhalb vom sexuellen Rahmen, wie es Gott gemeint hat. Das griechische Wort bedeutet Porneia. Also wir wissen, was es bedeutet. Es ist also gemeint, wo das Gefühl hat, ja, ich kann sexuelle Unreinheit tolerieren, das ist kein Problem. Ich habe dir Zeit gegeben, umzukehren. Doch sie will nicht umkehren und von ihrer Unzucht lassen. Siehe, ich werfe sie nieder auf ihr Bett und lasse eine große Not kommen über die, die mit Ehebruch begehen. Und wenn sie nicht umkehren und von ihren Werken nicht lassen, und ihre Kinder werde ich in den Tod schicken. Man spürt da die Ernsthaftigkeit, wenn Gott so Wort braucht, von sexueller Unmoral in der Gemeinde. Euch aber, jetzt sind es die, die sich nach sexueller Reinheit ausgestreckt haben, die in Thyatira übrig geblieben sind, die ihr diese Lehre nicht übernommen und die Tiefen des Satans, auch ein krasser Begriff, wie sie es nennen, nicht erkannt habt, euch sage ich, ich lege euch keine weitere Last auf. Und jetzt kommt Folge von sexueller Reinheit. Wer denn Sieger ringt und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht geben über die Völker. Und sie werden, mit eisernem Stab wie Tongefäße werden sie zerschlagen. Kurz gesagt, sexuelle Reinheit führt zu Macht im Reich Gottes. Sexuelle Reinheit führt zu mehr Vollmacht. Und darum ist es etwas mega Wertvolles. Sprich, Jesus wird sichtbarer im Leben. Und ich wünsche mir darum von Herzen wieder eine sexuelle Revolution in der Gemeinde. Es kann doch nicht sein, dass gemäß Statistiken, wenn man denen Glauben schenkt, über 80% von allen Männern in der christlichen Gemeinde pornografieabhängig sind. Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir die ganze Zeit irgendwie unsauber in unseren Blicken unterwegs sind und die ganze Zeit irgendwie uns dem hingehen. Die ersten Christen sind in einer Zeit gelebt, wo es genau gleich war. Damals in Rom war Pädophilie verbreitet. Was wird über die ersten Christen gesagt? Im Brief des Diogenes schreibt der Diogenes, Christen haben den Tisch teilt mit den Menschen, aber nicht ihr Bett. Schon damals. Wie wäre es schön, wenn wir bekannt sind, dass wir den Tisch teilen, dass wir gastfreundlich sind, aber bei der Sexualität rein sind. Weil diese Reinheit ist so etwas Attraktives bis heute. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen und darum möchten wir zum Schluss aufstehen. Und wir möchten jetzt erwarten, bei diesem Gebet, dass der Heilige Geist wirkt, frei macht, wiederherstellt und uns in dem Sinne begegnet. Himmlischer Vater, es ist ein ernstes Thema. Ja, Sexualität ist etwas Wundervolles. Aber es kann, wenn es nicht sorgfältig gehandhabt wird, ganz zerstörerisch wirken und unsere Seele beschädigen. Und ich bitte jetzt, Herr, für alle beschädigten Seelen, dass du jetzt kommst mit deinem Balsam. Komm du mit dem Öl vom Heiligen Geist und legst du jetzt auf die Wunde, Herr. Tu du wiederherstellen, was zerbrochen ist. Tu du wiederherstellen, was verwundet ist. Und heil du, Jesus Christus. Setz du uns frei von dem Minderwert. Im Namen Jesus Christus. Und ich bitte dich für alle unter uns, Jesus Christus, die sich ebenfalls nach dem guten Kampf sehnen. Schenk du Sieg. Front um Front. Gib du Mut, Jesus Christus anzusprechen, ehrlich zu uns selber sein und ehrlich zu einer Vertrauensperson sein. Und das Licht zu bringen. Wo dein Licht scheint, Jesus Christus, da entsteht neue Freiheit. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich spreche Freiheit aus, Jesus, über deine Herzen. Du sagst, ich bin es, der beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Jesus, wenn wir nicht bereit sind, den Kampf zu kämpfen, schenke jetzt Wollen in Raum, Herr, dass wir sagen, und ja, ich will dagegen angehen. Und schenke du auch Vollbringen im Namen Jesus Christus. Wir rühmen deinen Sieg. Amen.